Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, richtig? Das Ziel ist gesteckt, die Erwartungen sind hoch, man ist voller Tatendrang und dann kommt man irgendwie nicht vom Fleck. Warum? Umstände, die man nicht einkalkuliert hat, vielleicht auch nicht konnte, ein Krieg zum Beispiel, hemmen die Arbeit. Obwohl man alles Menschenmögliche tut, kommt aber nur wenig bei herum. Das Ziel scheint in immer weiterer Ferne zu rücken und somit lässt auch der Tatendrang immer mehr nach und kommt schließlich ganz zum Erliegen. Man kommt nicht voran. Doch wie ist es, wenn die Arbeit trotzdem getan werden muss? Wie ist es, wenn es keinen anderen gibt oder wenn man den Auftrag bekommen hat, tue das? Dann ist es gut, wenn jemand kommt und einmal den eigenen Blick zurechtdrückt. Zum Beispiel auf das, dass man nicht nur stur auf das Ziel da hinten schaut, sondern auch einmal direkt vor seine Füße. Dass man einmal darauf schaut, warum mache ich etwas? Wenn du keinen Reiz hast, etwas zu tun, von dem du schließlich keinen Nutzen hast, wird dein Interesse ziemlich schnell erlahmen und sich anderen Dingen zuwenden, oder? Aber oftmals liegt genau da die Gefahr, dass man den eigentlichen Wert einer Arbeit gar nicht erkennt. Ich stehe am Fließband. Ich habe manchmal Teile in der Hand, von denen ich gar nicht weiß, wo sie verarbeitet werden. Wie soll ich mit den Teilen umgehen? Muss ich sie sehr gut behandeln oder wenn da mal ein kleiner Kratzer drauf ist, ist es nicht so schlimm? Weil wir haben Teile, die sieht man ständig, weil sie genau im Rahmen des Fensters sind, wo man immer wieder hinguckt. Oder Teile, die im Motorraum verbaut sind, wo man nicht so hinguckt, oder? Ich meine, wer guckt schon jeden Tag im Motorraum? Ich nicht, ich bin Kfz-Mechaniker. Auch als Kind denkt man oft, warum muss ich dieses oder jenes lernen? Wofür brauche ich Algebra oder Englisch? Es ist gut möglich. Du lachst, ja. Du hast schon Englisch gebraucht, ne, Lavinia, letzten Zeit. Es ist gut möglich, dass wir es nie brauchen. Aber sobald du eine gewisse Ausbildung machst, zum Beispiel im Bereich Computer, da ist Algebra und Englisch notwendig. Weil man immer irgendwelche Unbekannten hat, mit denen man rechnen muss. Und weil Englisch nun mal die Sprache ist, in der Computer beschrieben werden. Auch die Israeliten hatten zur Zeit Hagars extreme Motivationsprobleme. Vor allen Dingen den Tempel zu bauen. Und deshalb sprach auch Gott zu ihnen durch Hagar. Und das wollen wir uns lesen. Ich möchte uns aus Hagar lesen, Kapitel 1, die Verse 2 bis 11. 2 haben wir auch schon letztes Mal gehört, deswegen werde ich ihn mitlesen. Die eigentliche Auslegung geht von 3 bis 11. Also Hagar 1 ab Vers 2. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagar folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Die Umstände sprachen gegen den Bau des Tempels. Die Israeliten hatten keinen Rückhalt durch den Nachfolger Kyros des Zweiten, der ihnen die Erlaubnis erteilt hat, den Tempel zu bauen, ihnen die Erlaubnis gab, das nötige Baumaterial zu beschaffen und sogar den Rückkehrern die Gerätschaften des salomonischen Tempels wiedergegeben hat. Die Nachbarn fingen sofort an zu integrieren gegen die Israeliten, sagten, wenn die den Tempel aufbauen, ja, dann werden sie wieder aufständisch werden. Alles sprach dagegen, das Haus Gottes wieder aufzubauen. Darum sagten sie, jetzt passt es gerade nicht. Wenn die Situation anders wird, legen wir sofort los. So könnte man meinen. Vielleicht dachten die Juden ähnlich zur Zeit Haggais wie die Schüler heutzutage und auch, denke ich, damals. Wofür brauche ich das? Opferaltar ist da, Grundstein ist gelegt, das Nötigste ist da. Das muss doch reichen, oder? Und um die Zeit recht zu nutzen, können wir ja wenigstens schon mal unsere Häuser bauen. Doch Gott sagt, so nicht. Schaut euch euren Ist-Zustand an, das ist mein erster Punkt. Und ich sage euch, wie euer Soll-Zustand sein muss. Und dann sehen wir die Differenzen zwischen den Prioritäten, der Wichtigkeit, das Ergebnis muss heißen schließlich, überdenke deine Prioritäten und an meinen, also an Gottes Segen ist alles gelegen, aber auch an seinem Unsegen. Die Umstände waren auch wirklich schwierig. Und Israel hat schließlich seine Stärke früher aus dem Tempel gezogen. Sie dachten, solange der Tempel da ist, kann uns nichts passieren. So war der Tenor in der Bevölkerung. Und dann kam die Krise. Das Volk wurde weggeführt, der Tempel wurde zerstört. Es gab kein Israel mehr im verheißenen Land. Es sind ein paar zurückgeblieben, aber wie viel waren das schon? Die Israeliten haben dem Tempel den Vorrang vor dem Herrn gegeben. Ihre Priorität war vertauscht, denn zuerst kommt der Schöpfer und dann die Schöpfung. Bei ihnen war es umgekehrt. Der Tempel, wir haben den Tempel, uns kann nichts passieren. Ja, mal ein kleiner Krieg gegen die einen oder anderen, aber letztendlich kommen wir doch immer mit einem blauen Auge davon, oder? Es wundert auch nicht, dass die Nachbarn teils aus Neid, weil sie sich nicht am Tempel mitbauen durften, lesen wir in Esra, und teils aus Angst vor eben einem erstarkenden Volk, das sie vielleicht wieder vertreiben wird, ein Verbot des Baus beim Herrscher erreichen wollten. Und das haben sie auch mit aller Kraft versucht. Sie haben Leute angestellt, heute würde man sagen Lobbyisten, die bei dem Nachfolger von Kyros erstmal ein Veto einlegten und sagten, ey, pass mal auf. Wenn die ihren Tempel haben, dann lehnen die sich gegen dich auf. Und wer will schon einen Bürgerkrieg? Naja, wenn die Umstände also so schwierig sind, wie es in Vers 2 heißt, dann ist die Zeit noch nicht da, dass man des Herrn Haus baut, oder? So lesen wir es in Luther. Und deshalb spricht der Herr durch Haggai zu den Repräsentanten des Volkes, dem politischen Führer Zerubabel und dem geistlichen Führer Jeschua. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Getäfelt, das kann hier auch so viel wie gedeckt heißen, also ein fertiges Dach haben. Bedeutet aber auch, das Wort getäfelt, ausgeschmückt sein, so wie wir hier Täfelungen vorfinden, die das Haus wohnlicher machen, schöner machen, die nicht unbedingt Zweck die nicht unbedingt sein müssen. Eine Tapete an der Wand dient dem Wohlbefinden, aber es dient nicht der Stabilität des Hauses, oder? Die Juden haben ihre Häuser fertig gebaut. Sie haben sich ein wenig Luxus erlaubt, aber das Haus des Herrn lag immer noch in Trümmern. Der Auftrag lautete aber anders. Das lesen wir in Esra 1,2. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Der Auftraggeber war letztendlich Gott, Gott der Herrscharen. Einen höheren Auftraggeber gibt es nicht. Stell dir vor, dein Schichtleiter sagt zu dir, putz die Maschine. Gut, du fängst an und willst putzen. Und dann kommt der Geschäftsführer und sagt zu dir, reparier mir erstmal meinen Schreibtisch. Was wirst du dann tun? Wirst du dann erstmal die Maschine putzen und dann zum Geschäftsführer gehen, so jetzt habe ich Zeit für dich? Nein. Du wirst sofort den Schreibtisch reparieren, oder? Aber mit dem Schichtleiter habe ich doch den ganzen Tag zu tun, oder? Aber doch nicht mit dem Geschäftsführer, oder? Aber der Geschäftsführer stellt ein und wirft raus. Er hat die letztendliche Macht über deine Arbeit. Also tust du, was der Geschäftsführer sagt. Und sagst dann dem Schichtleiter, der Chef hat gesagt. Und genauso ist es hier. Wenn wir einen Auftrag von Gott bekommen, dann haben wir ihn auszuführen. Da gibt es keine Umstände, die das verhindern. Weder von einem Priester noch von einem weltlichen Führer. Wir müssen Gottes Wort mehr gehorchen als Menschenwort. Gottes Anweisungen stehen über alles. Es heißt ja auch im Vater unser nicht umsonst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Nicht dein Wille geschehe auch, sondern dein Wille geschehe. In den Versen 5 bis 6 zeigt der Herr ihnen, was sie für ein Ergebnis haben. Er fordert die Juden auf, ihre Wege zu beachten. Das heißt, sie sollten ihr Herz auf diesen Weg legen. Es sollte Eindruck machen. Nicht nur einmal zurückschauen, sondern wirklich hinschauen, was da passiert. Ihr seht viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet nicht satt und so weiter und so fort. Ihr tut viel, aber letztendlich habt ihr nichts davon. Es reicht vielleicht gerade mal für das Allernötigste. Von einem schön gebauten Haus werde ich nicht satt. Haggai bringt keine Gerichtsbotschaft, sondern eine Aufforderung, dass sie ihr Handeln und das folgende Ergebnis daraus beachten, betrachten. Die Warnungen haben die Israeliten schon vorher bekommen. Direkt nach dem Einzug in Kanaan, auf den Bergen Gerizim und Ebal, erhalten sie dort den Segen und den Fluchspruch von Gott. Den Fluch für Ungehorsam, den Segen für Gehorsam. Jesus bestätigt, dass einfache Lippenbekenntnisse nicht ausreichend sind. In Matthäus 7, 21 und folgende lesen wir: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem De Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Taten waren da, aber war es die richtige Einstellung? War die Ehre Gottes die Motivation oder die eigene Ehre? Der eigene Vorteil. Der Herr kennt unsere Herzen und unsere Einstellung. Die Wegführung nach Babylon war doch eine eindrucksvolle Erfüllung der Prophetie, die auf dem Ebal gegeben worden ist. Auch die Rückkehrer und die Rückführung ebenso. Jesaja hat es angekündigt. 70 Jahre. Und es hat sich genau so erfüllt. Die Rückkehrer machten sich viel Mühe. Also am fehlenden Fleiß hat es mit Sicherheit nicht gelegen. Und doch reicht der Ertrag nicht aus. Selbst wenn man nicht von der Landwirtschaft lebt, sondern ein Handwerk ausübt oder Händler ist, reichen die Einnahmen nicht aus. Man sammelt wie in einen durchlöcherten Beutel. Das Geld fällt immer wieder raus. Es zerrinnt sozusagen unter der Hand. Man kann nichts ansparen. Vielleicht hat man sogar mal ein gutes Geschäft getätigt und dann kommt eine Teuerung und alles ist wieder weg. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Der Herr fordert auf zum Umdenken, zum Überdenken. Er will, dass die aktuelle Situation, die Ist-Situation, geprüft wird. Die eigenen Häuser sind gebaut. Der Tempel 18 Jahre nach dem Erlass noch nicht aufgerichtet. Salomo brauchte 13 Jahre für einen größeren, schöneren Tempel. Okay, er hatte auch mehr Leute zur Verfügung. Es reicht nicht aus, wenn wir nur das Nötigste tun. Ein Fundament legen, einen Brandopferaltar bauen und sagen, das andere wird sich schon irgendwie ergeben. Es reicht nicht aus, wenn wir nur sagen, jetzt bin ich bekehrt und jetzt höre ich den Predigten zu. Denn ging es Gott wirklich um den Tempel, um das Gebäude? Salomo erkannte schon, aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Ging es Gott wirklich um ein Gebäude, um ein Haus? Es ging Gott auch um ein Haus. Aber mit Haus wird in der Bibel oft auch die Hausgemeinschaft bezeichnet, bestehend aus Eltern, Kindern, Angestellten, Knechte und Mägde. Also mit allen, die unter einem Dach wohnen, leben, arbeiten. Und Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Tempel. 1. Korinther. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Er spricht zu Gläubigen, nicht zu irgendwelchen Menschen. Zu Gläubigen, zu Menschen, wie wir sie sind, die Gottes Willen tun wollen. Wir dürfen auch nicht übersehen, dass Gott durch Haggai zu seinem auserwählten Volk spricht. Er spricht nicht zu den Babyloniern, Persern oder wer da noch alles in der Gegend wohnte, sondern er spricht zu seinem Volk Israel, wenn er es hier auch nur dieses Volk nennt. Es ging nicht nur um den Zustand des Jerusalemer Tempels, sondern auch um den Zustand, um den geistlichen Zustand des Volkes an sich. Wonach war ihr Trachten? Welche Rolle haben sie Gott in ihrem Leben zugedacht? Diese Frage ist damals wie heute von grundlegender Bedeutung. Denn es gibt einen Soll-Zustand. Wie soll unser Leben, unser Trachten sein? Und in Vers 7 ist noch einmal der Aufruf, auf die Wege zu achten. Wortwörtlich wie in Vers 5. Zum dritten Mal bezeichnet sich Gott übrigens als Herr der Herrscharen. Zum dritten Mal wird die gleiche Formulierung benutzt. So spricht der Herr der Herrscharen. Der Herr über alles. In Vers 5 sollten Sie auf Ihren zurückgelegten Weg achten. Jetzt sollten Sie auf den Weg achten, den Gott für sie bereitet hat. Der Weg hinter ihnen war ich. Ich zuerst, dann Gott. Aber auch nur dann, wenn es sich ergibt. Der Weg vor ihnen heißt Gott zuerst, unter allen Umständen. Gott war sehr wohl bewusst, welche Schwierigkeiten dieses Volk hatte. Er ist nicht blind. Wir haben keinen blinden Gott. Es waren 50.000 Menschen ungefähr, die zurückgekehrt sind mit Esra. Das ist relativ klein, nicht sehr viel. Stendal hat 30.000 Einwohner. Es gab die Anfeindungen von allen Seiten. Und es ist nur natürlich, dass die Juden klein beigaben. Aber nur deshalb, weil ihnen nicht bewusst war, wer ihnen zur Seite steht. Da stand nicht irgendjemand. Da stand nicht ein König. Es waren nicht Zerubabel oder Esra, auf die sie zählen konnten, obwohl diese gottesfürchtig war. Es war auch nicht ihre Kraft, ihre Klugheit, die sie durchbringen konnte. Es zerrann ja alles unter ihren Fingern. An ihrer Seite stand der Herr der Herrscharen. Gott ist kein Provinzgott, der nur in seinem kleinen Herrschaftsbereich Macht hat und darüber hinaus nicht, wie es die Götter und Götzen der damaligen Zeit so hatten. Herr der Herrscharen heißt, dass ihm alle Heere unterstehen. Die himmlischen Heere, die irdischen Heere und die dämonischen Heere. Alles muss sich seinem Willen beugen. Man kann es aus Ehrfurcht tun, man kann es aber auch aus Zwang tun. Der Anführer des Dämonenheers, der Teufel, durfte Hiob nur so weit schädigen, wie Gott es ihm erlaubte. Oder? Seine Gesundheit rührt nicht an, sein Leben rührt nicht an. Alles durfte er machen, aber das oder das durfte er nicht machen. Die Dämonen sind vor Jesus geflohen. Sie haben gar nicht erst angefangen, mit ihm zu kämpfen. Und dieser Gott, dieser allmächtige Gott, gab einen Auftrag, den sein Volk ausführen sollte. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Sie sollten Holz holen und keine Steine, denn von denen gab es wohl noch genug bei der Tempelruine. Ein König, ein heidnischer König, musste seinem Auftrag, dem Gottesauftrag, gehorchen. Was kannte er von Gott? War er gläubig? Wir lesen nichts davon. Wir lesen aber von Nebukadnezar, wie er sich immer wieder auflehnte und Gott ihn gezüchtigt hat, bis er letztendlich gesagt hat, ja, du bist der Allergrößte. Du bist größer als ich. Kyros hat vielleicht davon gehört, dass sein Name in der Bibel auftaucht und hat sich gefreut. Aber er hat auch verstanden, ich habe den Auftrag. Er hat sich nicht gegen ihn aufgelehnt, gegen Gottes Willen, so wie Pharao es tat in Ägypten. Es gibt Menschen, die gegen den Willen Gottes aufbegehren. Aber ihr Leben ist nicht unbedingt glücklich deswegen, oder? Wenn du Probleme siehst bei der Erfüllung von Gottes Willen, die dir unüberwindlich erscheinen, dann nimm sie zur Kenntnis und bringe sie vor Gott. Gideon wollte Beweise, dass sein Auftrag, die Midianiter zu vertreiben, auch gelingen kann. Er bekam seine Beweise, das Vlies, mal trocken, mal nass und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Und dann ist er mit 300 Mann losgezogen gegen ein Heer, das man nicht zählen konnte. Und was hatte er an Waffen? Fackeln, Tonkrüge und Schofarhörner. Ich würde da keinen Krieg mit anfangen. Auch nicht gegen Ukrainer, gegen die schon mal längst nicht. Aber er hat gewonnen. Er hat das getan, was Gott von ihm wollte. Tu das, was du tun kannst. Den Rest, den macht der Herr. Er macht nämlich alles, was du nicht tun kannst. Du kannst einen Fels von einem Grab wegwälzen, aber du kannst niemanden vom Toten auferwecken. Jesus kann das. Jesus hätte auch den Felsen wegheben können von dem Grab Lazarus. Hat er aber nicht getan. Unser Können, dein Können, ist nicht die Erfahrung, nicht deine Talente, nicht deine Kraft. Dein Können ist Gehorchen. In dem Lied "Vergiss nicht zu danken" heißt es in der letzten Strophe: In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Ist euch das mal aufgefallen? Zum Gehorsam, zum Glaubensgehorsam befreit. Wer will schon gerne gehorchen? Das hat uns doch schon als Kindern widerstrebt, oder? Aber hier bist du zum Gehorsam befreit. Du lehnst dich nicht auf. Und dann heißt es weiter, er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Also wenn ich Butler wäre, wäre ich ja Diener gerne. Aber so, ich bin doch kein Diener. Doch bin ich. Denn wenn ich kein Diener bin, dann bin ich stolz. Und dem Stolzen begegnet der Herr, aber nicht mit Freundlichkeit. Wir lesen das Ergebnis von dem Sollzustand im zweiten Teil von Vers 8. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Gott verlangt scheinbar Unmögliches von seinen Kindern, aber nicht zur Schikane, sondern damit er verherrlicht wird. Er will uns nicht niederdrücken und zeigen, guck mal, wie klein du bist, sondern er will sich an uns groß zeigen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Gott hat gegen alle Widerstände Pharaos Israel aus Ägypten hinausgeführt, damit sie ihn anbeten, damit sie ihn verherrlichen. Es ging nicht nur allein um die Israeliten, dass sie ein besseres Leben hatten. Er hat sie in das gelobte Land geführt. Er hat den Kananitern Angst vor ihnen gegeben, wie Rahel sagte. Das Volk hat Angst vor euch. Als der Philister Goliath das Volk Israel verhöhnte und somit auch ihren Gott, kam ein Jüngling mit seiner Steinschleuder und erschlug diesen Riesen. Weil er auf Gott, dieser Jüngling, auf den Gott Israels vertraute und er es nicht ertragen konnte, dass dieser Gott verunehrt wurde durch einen Ungläubigen. Wissen wir, von wem ich rede? Wer weiß es? Dürft ihr sagen. Auch mal die Alten zuerst. Und das. Ganz genau. So ein 17-Jähriger, nicht mal volljährig heutzutage, kommt dahin und sagt, du willst, ich komme mit meinem Gott. Du kannst mir gar nichts tun. Dadurch, er hat das getan, was er konnte, den Stein werfen. Und was hat der Goliath getan? Der ist auf ihn zugerannt, wollte ihn erschlagen mit einem Speer, der so groß war, dass unser Eins ihn gar nicht hätte tragen können. Und der Stein trifft ihn da, wo er verwundbar ist. Manche Kinder können nicht mal aus der Hand mit dem Stein werfen. Und er macht es mit einer Schleuder. Keine Rüstung, kein gar nichts. Wirklich so, wie ich bin, stehe ich vor dir. Und Gott stand ihm bei. Daniel betete mit seinen Freunden zu Gott, um die Träume Nebukadnezars auslegen zu können. Und gab vor dem König Gott die Ehre dafür, dass er es konnte. Nicht Menschen können deine Träume ausführen, können deine Träume auslegen. Gott, der Himmel schenkt, im Himmel schenkt es. Das waren seine Worte vor dem König. Vorher hat er noch gedankt, bevor er zum König gegangen ist, hat er Gott noch den Dank dazu gebracht, obwohl es eilte. Denn Nebukadnezar wollte alle Weisen erschlagen. Gottes Wille zuerst. Baut das Haus, lautet der Befehl. Das alles war den Juden bekannt, was ich gerade erzählt habe. Und dennoch verließ den Juden der Mut. Wenn es schwierig wird, dann ist eben noch nicht die Zeit, den Willen Gottes auszuführen. Dann können wir uns ja erst einmal um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Man braucht ja schließlich ein Haus. Man muss doch irgendwo und irgendwann sich auch um die eigene Familie kümmern. Und irgendwie will man sich doch auch was leisten können, oder? Aber auch Jesus sagte in Matthäus 6,31, darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich und dann trachtet nach dem anderen. Es ist nicht, wir dürfen danach trachten, aber was stellen wir an die erste Stelle? Gott, das Reich Gottes oder mein Wohlbefinden, egal wie es jetzt hier auch aussehen mag? Was gibst du dem Vorrang? Was priorisierst du? In Vers 9 spricht der Herr noch einmal die Prioritäten an. Die Erwartungshaltung war hoch, aber das Ergebnis gering. Letztlich blieb nichts übrig. Die Ursache benennt der Herr auch. Falsche Priorität, falsche Vorrangstellung. Zuerst ich, dann Gott. Das ist die Stellung der Menschen. So denken sie. Die eigenen Häuser waren nicht nur gebaut. Sie verwandten alle Kraft darauf, ihre Häuser auszubauen. Sie rannten hin, um ihre Häuser zu bauen. Auf Gehorsam folgt der Segen und nicht umgekehrt. Nicht erst der Segen und dann bin ich gehorsam. Gott fordert es andersherum. Wenn ich gehorsam bin, darf ich Segen erwarten. Der muss sich nicht immer in Geld und Gütern ausdrücken. Er kann sich in der Frucht des Geistes ausdrücken. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Keuschheit, Demut. Freude und Freundlichkeit wollen wir alle haben. Geduld vielleicht auch noch. Demut, naja, aber auch das gehört dazu. Und wenn wir diese Frucht zeigen, es ist eine Frucht, dann sind wir Kinder Gottes, die auch leuchten, die das Wort Gottes auch weitertragen können, in denen man Christus erkennen kann. Nicht zu vollkommen, den vollkommenen Herr Christus, weil wir nicht vollkommen sind. Aber man wird sich fragen, warum kann der das und warum kann ich das nicht? Warum bleibt der in dieser Situation so ruhig und freundlich und freudig und ich nicht? Das geringe Ergebnis ihrer Anstrengung, das war kein Zufall, kein Schicksal, keine Naturkatastrophen, die man nicht entkommen kann. Gott offenbart hier in diesen Versen den Israeliten, wer für ihre geringen Erträge, ihre mühselige Arbeit und so weiter verantwortlich zeigt. Es ist der Herr der Herrscharen. Zum vierten Mal. Wieder dieser Name. Ich mache es. Gott ist der Herr über alles. Auch über die Natur. Wir können uns ihm nicht widersetzen. Die Heere des Himmels, der Erde, der Hölle müssen Gott gehorchen. Und die Natur auch. Die ganze Schöpfung. Gott beherrscht die Naturkräfte ebenso wie Sterne am Himmel. Als Jona floh, war es ein Sturm, dem das Schiff, auf dem er sich befand, fast zum Verhängnis wurde. Hiskia wollte ein Zeichen, dass der Herr ihn gesund gemacht hatte. Und die Sonnenuhr ging 10 Stufen zurück. Das heißt, die Erde musste sich in die andere Richtung drehen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Denn wenn die Erde plötzlich stehen bliebe, um sich dann erstmal in die andere Richtung zu bewegen, legen wir alle platt auf der Erde und wir könnten uns gar nicht bewegen. Aber Gott hat diese physikalischen Grundsätze aufgehoben. Er ist der Herr über alles. Er kann die Ernten groß, klein oder ganz ausfallen lassen. Weil er der Herr ist, kann er das Vieh fruchtbar oder unfruchtbar machen. Selbst alle Arbeit der Hände kann er gelingen oder missraten lassen. Ist uns das noch nie aufgefallen? Sachen, die uns eigentlich leicht von der Hand gehen, auf einmal funktionieren sie nicht. Als ob man 2 linke Hände hätte und die auch noch falsch rumgedreht hätte. Die Juden haben ihre Prioritäten falsch gesetzt. Zuerst kamen ihre Häuser und für das Haus Gottes hatten sie noch keine Zeit. Ihre Ausreden waren irgendwie schlecht. Denn Gott hat vielmals bewiesen, gerade in der Geschichte Israels, dass ihm nichts unmöglich ist. Diejenigen, die auf ihn vertraut haben, haben auch sein Eingreifen erlebt. David, Hiskia und wer da noch alles war. Wenn wir aber denken, dass erst der Segen, sprich der Erfolg im Leben eintreten muss, damit wir gehorsam werden, dann haben wir die Prioritäten ebenfalls vertauscht. An die erste Stelle gehört Gott. Sein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Nämlich sofort, Unverzüglich. Vor ein paar Jahren wurde ein Bruder im Herrn auf einmal sehr schwer krank. Er konnte nicht mehr richtig gehen, hatte keine Kraft mehr und die Ärzte bangten sogar um sein Leben. Er ist ein paar Jahre jünger als ich. War eigentlich gesund, hat gesund gelebt, aber von jetzt auf gleich eine schwere Krankheit, die ihn ans Bett fesselte. Und als ich ihn besuchte, da ging es ihm wirklich schlecht. Aber er sagte, dass Gott diese Krankheit dazu benutzt hat, dass er sein Leben überdenkt und feststellen musste, dass Gott nicht mehr das Wichtigste in seinem Leben war. Und er hat Buße getan. Ihm geht es heute wieder besser, aber was ihm passierte, das war ihm eine Lehre. Gott züchtigt. Es ist nicht immer Gericht, denn wir stehen nicht mehr unter dem Gericht. Aber wenn uns Dinge nicht gelingen, dann ist das die Zucht Gottes, damit wir auf seinem Weg bleiben. Der allmächtige Gott spricht zu Israel und letztlich zu allen Gläubigen in Christus. Er ruft sie und uns auf, unsere Wege zu betrachten, zu schauen, was wir darauf gefunden haben. War es Segen oder Fluch? Die Prioritäten richtig setzen, ist die Ursache für Gelingen. Aber wie oft stellen auch wir Gott an die zweite Stelle? Oder sogar noch tiefer? Wir haben so viel zu tun, dass die Stunden des Tages nicht auszureichen scheinen. Wir machen Überstunden, damit genug Geld für eine schöne Wohnung da ist, damit reichlich zu essen da und zu trinken da ist. Erstmal muss alles blitzblank gewienert werden, dass man sich entspannen kann oder ein Buch lesen, weil man sich auch mal entspannen muss. Aber Gott, den Retter, der uns das ewige Leben geschenkt hat, wo kommt er? Wie viel Zeit verbringen wir mit ihm, für ihn? Er wird in den Hintergrund gedrängt und wenn da mal so 10, 15 Minuten ergeben, ja, dann machen wir eben stille Zeit und beten und das war's. Wir haben doch alles getan, oder? Nein. Wir stellen fest, dass die Freude an allem auch nicht dadurch zunimmt, dass wir uns an erster Stelle stellen. Es ist immer ein schwerer Gang. Klar, man hat kurzzeitige Erfolge, man freut sich über das eine oder andere, aber langfristig, wo bleibt die Freude am Herrn? Darum müssen wir immer wieder unseren Weg überprüfen. Ist es noch der Weg Gottes oder sind es meine eigenen Pfade? Weg von Gott, die ich eingeschlagen habe. Darum, überprüfe deine Prioritäten. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Amen. Wir sind zum Schluss des Gottesdienstes gekommen. Aber ich möchte uns bitten, weil wir noch reichlich Zeit haben, lasst uns noch zusammen beten, dass Gott unsere Herzen prüft, dass er uns wieder auf den rechten Pfad stellt, dass wir die Einstellung haben, dass wir wieder nicht vor den Problemen Angst bekommen, sondern dass wir Ehrfurcht vor Gott bekommen und ihm danken dafür, dass er alle Probleme aus dem Weg schafft, die wir nicht aus dem Weg schaffen können. Wollen wir noch aufstehen zum Gebet? Großer, allmächtiger Gott, ja, du bist der Gott der Herrscher. Dir ist alles untertan, denn du hast alles geschaffen und es kann nichts über dir stehen. Wem du befiehlst, der muss gehorchen. Aber du befiehlst uns nicht, du wünschst von uns, dass wir deinen Willen tun, weil wir so unsere Liebe zu dir zeigen können. Welche Möglichkeiten haben wir sonst? Du hast deine Liebe längst bewiesen. Du hast in deinem Wort gezeigt, wie du mit Israel umgehst. Du hast die Niniviten, als sie Buße taten, verschont. Du hast Nebukadnezar mehrmals die Möglichkeit gegeben, dich anzurufen, dich anzubeten. Und auch uns bist du nachgegangen, hast unsere Herzen eine neue Richtung gegeben, unser Denken auf etwas Neues gerichtet, nämlich auf dich, auf deine Liebe, die du letztendlich so deutlich auf Golgatha bewiesen hast durch den Tod deines Sohnes Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist. Ja, Herr Jesus, obwohl du Gott bist, hast du es nicht als Raub empfunden, Mensch zu werden und für uns zu sterben. Aber du warst es auch, der auferstanden ist, weil du keine Sünde hattest und die Sünden getilgt hast, unsere Sünden. Hilf uns, dass wir dich nicht nur an erster Stelle stellen, sondern dass wir uns von dir völlig ausfüllen lassen. Dass du in uns immer mehr zunimmst und dass wir abnehmen, dass ich abnehme. Dass du es bist, der mein Leben regiert, leitet und dem ich gehorsam in Liebe und Demut folge. Ja, wir werden Lohn haben, spätestens eins bei dir, aber die Freudigkeit, die Freundlichkeit und vor allem die Liebe, die du uns jetzt schon schenkst, dürfen wir hier genießen. Und dafür sei dir immer wieder Lob, Dank und Anbetung gebracht für all das Wunderbare, das du uns zukommen lässt. Amen.
Amen.